Jetzt, wo man endlich so schön Pause machen kann, geht es weiter. Endlich sind die Gespräche in Fahrt gekommen, muss man sie unterbrechen. Ein Traum wird wahr, Deutung der Josef-Geschichte im Licht des Neuen Testaments. Es kommen also neue Folien mit ein paar unterstützenden Bildern und Gedanken und Sätzen. Also ihr habt es ja schon gehört, wir teilen die Abende wie bisher auch immer. Und der erste Teil gehört der Josef-Geschichte ganz konkret. Und der zweite Teil ist dann der Versuch, aus der Josef-Geschichte ein paar Linien ins Neue Testament hineinzuziehen. Nicht die Josef-Geschichte als Ganzes Neue Testament zu deuten, das würde, glaube ich, den Text überfrachten oder überdehnen. Aber doch einzelne Züge, einzelne Aspekte so ins Neue Testament hinein zu verfolgen. Und die Träume sind natürlich das Wesentliche. In der Josef-Geschichte werden wir dann auch noch mit weiteren Träumen in Verbindung kommen. Deshalb will ich so den Traum zu Beginn einfach mal zur Grundlage nehmen für den zweiten Teil. Es gibt auffällige Parallelen zu Jesus, die sind erkennbar, aber eben auch Grenzen des Vergleichs. Mit den Träumen des Josef beginnt die ganze Geschichte. Und deshalb schauen wir jetzt nochmal aufs Träumen und wie das auf Jesus und auch auf das Neue Testament abzielt. Wir alle, wir träumen. Jetzt hat es auch gesagt, wer weiß die Träume dann immer. Manche weiß er vielleicht schon noch, wenn sie so auf das Aufwachen hin geträumt werden, da ist die Chance viel größer, dass man dann was behält. Aber ohne Träumen könnten wir nicht gut schlafen. Im Traum verarbeiten wir vieles, was wir erleben. Verschiedene Versatzstücke von tatsächlichen Begebenheiten vermischen sich mit dem Unterbewussten, gewinnen eine fantasievolle Eigendynamik. Die meisten Träume vergessen wir unmittelbar, nachdem wir sie geträumt haben. Das ist schon richtig. Aber manche Träume sind uns doch noch lebhaft vor Augen, wenn wir eben gerade aufwachen. Und manchmal war der Traum so schön, dass man am liebsten gleich wieder einschlafen möchte und weiter träumen will. Manches Mal irritieren uns Träume aber auch. Sie enthalten irgendwie Vorahnungen oder deuten manche Schwierigkeiten an. Und wir spüren dann, dass hinter einem Traum doch mehr stecken könnte als nur Verarbeitung von Geschehenem. Vielleicht eine Botschaft, ein Hinweis. Mancher Traum geht uns nach und wir wüssten dann ganz gern, was er zu bedeuten hat. Vielleicht haben wir es auch schon mal gesagt, was hat der Traum denn eigentlich für einen Sinn gehabt? Was hat er zu bedeuten? Träume sind Schäume, so heißt es, aber keineswegs. Träume sind wichtige Erfahrungen an der Grenze, so will ich es mal bezeichnen. Träume leben an der Grenze von Tag und Nacht. Wunschträume sind Ausdruck einer Sehnsucht und Nachtträume sind die Verarbeitung des Lebens im Innern. Träume deuten den Zusammenhang von Bewusstem und Unbewusstem an. Und nur ein Teil unseres Seins erleben wir bewusst, ein anderer Teil vollzieht sich völlig unbewusst, so sagt es uns die Wissenschaft. Aber dieser unbewusste Teil unseres Lebens ist auch real. Träume zeigen das Ineinander von aktiven Gestalten und passiven Widerfahren. Träume wohnen an der Grenze von Licht und Finsternis, Tag und Nacht. Wunschträume sind ein U-Bild für Glück. Was wünsche ich mir nicht alles, wovon träume ich nicht? Wenn wir vom Traumhaus, von der Traumreise oder vom Traumurlaub sprechen. Albträume hingegen, das Gegenteil, sind das U-Bild von Schrecken und Angst. Träume enthalten oftmals beides. Eine Offenbarung und zugleich eine Verhüllung. Im Traum wird etwas deutlich, indem es verborgen wird. Und im Traum verbirgt sich mitunter eine Wahrheit, die auf einmal deutlich erkennbar wird. An der Grenzerfahrung im Traum wird sichtbar, dass unser ganzes Leben an der Grenze wohnt. An der Grenze von Tag und Nacht, Bewusstsein und Unterbewusstsein, aktives Wollen und passives Widerfahrenes, Sehnsucht und Angst, Offenbarung und Verhüllung. Die Bibel erzählt immer wieder davon, dass Gott die Träume, in denen Menschen normalerweise Alltagserlebnisse und Lebenswünsche verarbeiten, benutzen kann, um sein Wesen und sein Wirken zu offenbaren, seine Gerichte und sein Heil anzukündigen, besondere Führungen und Berufungen zu schenken und Menschen auf besondere Dinge aufmerksam zu machen. Gott benutzt Träume. Sind es dann die gleichen Träume, die sich so im Verarbeiten des Alltäglichen abspielen? Oder sind es andere Träume? Gott benutzt auf jeden Fall die Träume. Da wird zunächst einmal nicht unterschieden. Aber ich behaupte, wenn es ein Gottestraum ist, dann weiß ich das. Dann wird es mir sofort klar, das ist ein besonderer Traum. Jens hat es vorhin auch gesagt, beim Josef, die Garben, die sich verneigen, dann träumt er nochmal so etwas Ähnliches mit den Sternen und Mond und Sonne. Den muss ich erzählen, das ist ein besonderer Traum. Ich kann das zwar noch nicht deuten, aber ich weiß, da ist mir etwas offenbart worden, das eine Bedeutung hat, Bedeutung gewinnen kann. Der Erste, der also richtig träumt, der einen Traum Gottes geschenkt bekam in der Bibel, war übrigens gar nicht der Josef, sondern sein Vater Jakob. Das ist auch die Geschichte Jakobs, die uns erzählt wird. Auf der Flucht vor seinem Bruder Esau träumt er vom offenen Himmel über sich, der offenen Himmel, den Gott ihm zeigt, der Traum von der Himmelsleiter. Auch das ist eine sehr bekannte Geschichte. Das Träumen liegt also in der Familie. Das Träumen liegt in der Familie Gottes, würde ich mal behaupten. Schon bei den ersten Jüngerberufungen nimmt Jesus genau auf diesen Traum Bezug, auf die Traumerscheinung des Erzvaters Jakob. Jesus macht seinen Jüngern, die von den ersten Begebenheiten, die sie mit Jesus erleben, so beeindruckt sind, deutlich, dass noch sehr viel mehr zu erwarten ist, als diese anfänglichen Wundertaten, die sie da mitbekommen, deren Zeugen sie gerade geworden sind. Er verspricht ihnen nämlich, wahrlich, wahrlich, also Amen, Amen, als ganz besonders wichtig, ganz besondere Aussage. Ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfallen über den Menschensohn. Das ist wieder dieser Begriff vom Messias, der Menschensohn. Jesus selbst ist hier an die Stelle Gottes getreten. Jakob sieht ja Gott am Ende der Leiter stehen. Hier ist es auf Jesus gedeutet. Jesus selbst ist an der Spitze der Leiter und die Dinge, die er über sie in seiner Hand hält, ist mit diesem Traum in Verbindung gebracht. Durch Jesus ist der Himmel offen. Das versucht Jesus seinen Jüngern schon gleich am Anfang seiner Tätigkeit deutlich zu machen. Ihr werdet den Himmel offen sehen, wenn ihr über diese Wunder da, die ihr jetzt schon erlebt, nochmal weitergeführt wird, hinausgebracht wird. Der Zugang ist frei gemacht durch sein Kreuz, ganz am Ende. Das ist die neue Verbindung, die Gott geschenkt hat. Und darauf weisen die Propheten immer wieder hin im Alten Testament, auch mit dem Messias Jesus, der Heil und Rettung bringen wird. Ganz berühmt, Jesaja 11, das große Traumgesicht, die Vision vom Friedensreich des Messias. Wir kommen gerade von Weihnachten her. An Weihnachten wird uns diese Vision immer wieder mal deutlich gemacht. In der dritten Darstellung wird sie sogar vor Augen geführt. Da ist der Wolf und der Banse und der Löwe mit dargestellt und die Schafe und die Ziegen grasen friedlich gemeinsam mit den Löwen, das Mastkalb und die wilden Tiere. Sie symbolisieren dieses Friedensreich, das der Messias bringen wird. Darauf weisen die Propheten hin. Und sie weisen darauf hin in Gesichtern, in Traumbildern. Gott bedient sich des Traumes, um seine Botschaft an die Propheten weiterzugeben. Im 5. Buch Mose, Kapitel 12, Vers 6, da heißt es, und der Herr sprach, hört meine Worte, ist jemand unter euch ein Prophet des Herrn, dem will ich kundtun in Gesichten oder will ihm mit ihm reden in Träumen. Der Traum, eine besondere Form der Gottesrede. Der Traum, eine besondere Form, wie Gott mit dem Menschen in Aktion tritt, wie seine reale, unsichtbare Welt mit seiner Botschaft in unsere sichtbare reale Welt hineinkommen kann. Der Traum also als verschlüsselte Gottesrede bedarf aber der Deutung. Und genau da liegt das Problem. Es gibt wahre und falsche Prophetien, wahre und falsche Traumdeutung. Unbestritten redet Gott in Träumen. Und als Gottes Rede werden diese Träume erkennbar, wenn sie wahr werden, wenn sie von der Realität eingeholt werden. Aber wie kann man das im Voraus erkennen, dass das ein wahr werdender Traum sein wird? Der Josef merkt, es ist ein besonderer Traum, von Gott geschenkt, das denke ich schon. Aber er weiß überhaupt nicht, wie sich das realisieren wird. Aber es wird sich realisieren. Nur im Vertrauen auf Gott, und das sind wir bei dem, was mit dem Jens geschlossen hat, Vertrauen. Nur im Vertrauen auf Gott kann auch eine wahre Deutung eines Gottestraumes gelingen. Das ist die Voraussetzung. Das ist interessant, wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, wo dann auch weiterhin geträumt wird, wo Gott mit Menschen im Traum redet, dass sie Vertrauen zu Gott haben müssen, dass sie dann auch eine Deutung des Traumes zustande bringen, dass ihnen das gelingt. Der Abimelech gehört gar nicht zum Volk Israel. Aber dem erscheint Gott im Traum oder er redet mit ihm im Traum und macht ihm klar, sei vorsichtig, der Abraham ist unterwegs mit seiner Frau, Sarah, der gibt dir als seine Schwester aus und du bist in der Gefahr, sie zur Frau zu nehmen. Das ist eine Botschaft, die Gott an den Abimelech weitergibt im Traum und er reagiert darauf. Er weiß, dass das wahr ist und stellt den Abraham zur Rede und er bestraft ihn nicht deswegen, sondern er lässt ihn weiterziehen. Eine ganz interessante Geschichte. Gott redet im Traum mit einem Menschen, der gar nicht zum auserwählten Volk, zum Abraham und seiner Sippe dann später gehören wird, sondern ein Mensch, der auf diese Traumerscheinung mit Glauben reagiert, mit Vertrauen auf Gott, auf den Gott Abrahams. Gideon, er bekommt auch eine Traumdeutung, da rollt ein Gerstenbrot den Abhang hinunter und jemand deutet ihm das. Wenn du gegen die Midianiter in den Kampf ziehst, dann werden die zermalmt, wie dieses Gerstenbrot auch die Grashalme und alles niedermacht, was da runterrollt. Gott erscheint dem Salomo im Traum. Er stellt ihm für seine Regentschaft einen Wunsch frei. Und Salomo vertraut auf Gott. Daniel, das ganze Daniel-Buch mit den Träumen von Nebukadnezar, er kann eine Deutung bieten, weil er auf Gott vertraut. Das ist die Parallele zu Josef. Später, von den weiteren Träumen, die dann in Josefs Geschichte vorkommen, werden wir hören, dass ihm eine reale Traumdeutung geschenkt wird, weil er auf Gott vertraut. Immer wieder warnen die Propheten aber vor falscher Prophetie, vor falschen Träumen, vor falscher Traumdeutung. Das macht die Sache kompliziert. Ich höre wohl, was die Propheten reden, die Lüge weissagen in meinem Namen und sprechen, mir hat geträumt. Wann wollen doch die Propheten aufhören, die Lüge weissagen wollen, dass mein Volk meinen Namen vergesse über ihren Träumen, die einen dem anderen erzählt, wie auch ihre Väter meinen Namen vergaßen über den Baal. Prophet Jeremia. Oder auch Prophet Jeremia. Ein Prophet, der Träume hat, in dem Fall sind Trugbilder gemeint, der erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Gott spricht. Er spricht durch Träume. Aber er gibt eine Botschaft weiter, die recht verkündigt werden will. Denn so spricht der Herr Zebaut, der Gott Israels, lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsager nicht betrügen und hört nicht auf die Träume, die sie träumen. Also, es braucht eine Unterscheidung. Was ist wahre, was ist falsche Prophetie? Was sind selbsterdachte Träume? Was sind Träume, durch die Gott spricht und redet? An der Stelle schwenken wir hinein ins Neue Testament. Denn die Traumdeutung, also begleitet das Wirken, das Handeln Gottes in seinem Volk. Und die Propheten weisen mit ihrer Prophetie immer auch auf den Messias Jesus hin. Und genau diese Hinweise, diese Prophetie ist mit der Geburt Jesu zu Ende gekommen. Das heißt, die Botschaft, die Träume im Neuen Testament, die prophetische Botschaft wird eine andere werden im Neuen Testament. Mit der Geburt Jesu hat die Prophetie des Alten Testaments ihr Ziel erreicht. Mit Jesus haben die Propheten ausgeträumt. Ich nehme den Titel vom ersten Teil auf. Und es kommt die volle, die reale Offenbarung Gottes und wenn man so will, auf das böse oder freudige Erwachen der Menschen. Denn an Jesus scheiden sich die Geister bis heute. Der Traum ist offenbar die Botschaft Gottes, das Heil für sein Volk, das Heil für die Welt ist in Jesus gekommen. Gott hat sich offenbart. Es braucht dieses Traumreden gar nicht mehr. Nach dem Traum kommt das Erwachen. Wie gehe ich um mit dieser Botschaft von Jesus als mein Heiland, den Erlöser, den Retter? Ich lehne es ab, dann ist es ein böses Erwachen. Ich nehme es an, dann ist es ein freudiges Erwachen. Wie gesagt, die Prophetie im Hinblick auf die Sendung des Messias Jesus hört mit Weihnachten auf, aber nicht die Tatsache, dass Gott in Träumen zu seinen Menschen kommt, mit ihm spricht und durch Träume die Geschicke der Menschen und die Geschichte seines Volkes führt, lenkt und leitet. Jesus, das ist der geliebte Sohn des Vaters. Hier könnte man vielleicht eine kleine Verbindung zur Josef-Geschichte auch sehen, der Lieblingssohn Jakobs. Und der Vater beschützt seinen Sohn, beschützt seinen Rettungsplan für uns Menschen. Er tut es von Anfang an durch Träume. Ein anderer Josef, nämlich der Verlobte von Maria, wird im Traum mit seiner ganz neuen Situation vertraut gemacht. Er ist der Adoptivvater von Jesus. Und Jesus ist von Anfang an bedroht. Er kommt in diese Welt und hineingeboren in Bethlehem. Und schon gleich wird ihm nach dem Leben getrachtet. Erstmal muss Josef überhaupt seine Situation wahrnehmen und erkennen, dass er sozusagen nur der Adoptivvater ist. Und dann geht es schon um die Rettung dieses Säuglings. Die Weisen aus dem Morgenland werden im Traum auf einen anderen Weg nach Hause geschickt. Auch da taucht der Traum auf in der Weihnachtsgeschichte. Also ganz am Anfang ist der Traum ganz wichtig. Sie werden auf einen anderen Weg nach Hause geschickt, nachdem sie den Messias gesehen und angewählt haben. Ist das nicht auch ein Hinweis für uns und für unsere Begegnung mit Jesus? Auch für uns beginnt ein neuer Weg, wenn wir Jesus kennengelernt haben. Ich will ein bisschen bei unserem Josef verweilen. Neues Testament, Träume. Verständlich, dass Josef sich schwer tut mit dem, was da passiert. In der ganzen Weihnachtsgeschichte sagt er kein einziges Wort. Vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen. Laut sind alle anderen Figuren. Die Engel verkünden, die Hirten erzählen, die Weisen huldigen, sie beten an, Maria singt, bewegt die Worte der Hirten in ihrem Herzen. Nur Josef ist stumm. Was soll er auch sagen? Unerwartet wird er Vater, heikler noch, unerwartet wird er Pflegevater. Man muss sich das vorstellen, Maria, die Verlobte, ist schwanger. Sie bekommt ein Kind. Verstehe, dass es dem Josef die Sprache verschlägt. Er ist ein klardenkender Mensch, steht beruflich als Architekt und Bauhandwerker mit beiden Beinen auf dem Boden. Klar, dass er jetzt erst einmal den Kopf schütteln muss. Noch mehr, das Matthäus-Evangelium berichtet ausdrücklich, dass er davonlaufen will. Er wollte Maria verlassen, so steht es da bei Matthäus. Das würde dem Plan Gottes aber entgegenlaufen. Er wollte die Beziehung auflösen. Denn er konnte nicht begreifen, was da geschah, geschweige sich denn darüber freuen. Der Evangelist Matthäus berichtet gleich am Anfang des Neuen Testaments und seines Buches in den Versen 18 bis 21. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht im Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Josef weiß, dass das nicht eine Verarbeitung seiner Gedanken ist, sondern dass Gott mit ihm redet. Josef überlegt, organisiert und handelt, er geht seinen Weg. Und er ist nicht nur äußerlich aktiv, sondern auch innerlich wach. Viermal, so erzählt nun das Matthäusevangelium, bekommt Josef einen Traum. Zum ersten Mal hat Josef einen Traum, als Maria schwanger wird, wie gehört. Und dann noch dreimal, als die junge Familie vor König Herodes fliehen muss. Viermal hört Josef Gottes Weisung im Traum. Und Josef wischt das nicht einfach weg. Nein, ganz im Gegenteil, er ist offen dafür. Er handelt danach. Er sagt nicht, was soll jetzt der ganze übersinnliche Spuk? Ich als Mann habe dafür keine Antenne. Er sagt nicht, war doch alles nur Einbildung. Nein, er hört. Er, der Zimmermann, der Baumeister, hat gern klare Fakten und Ziele. Und er hört auf Gott. Er ist nicht nur an Bauplänen interessiert, sondern auch offen für die Pläne, die Gott mit seinem Leben hat. Ja, der Josef kann nicht nur mit Zahlen umgehen, sondern er ist aufmerksam für das, was wirklich zählt. Er ist ein Fachmann für die stabile Statik und er fragt genauso sensibel danach, was dem Leben denn seelische Stabilität verleiht, dessen Halt gibt, das, was Gott uns zu sagen hat. Und so ist Josef auf eine tiefe Art offen für Gott. Er nimmt sensibel wahr, welchen Weg Gott mit ihm gehen will. Dazu kann es Josef auch heute Mut machen. Wach sein für Gott. Mit Pfingsten geht die Geschichte der Träume Gottes in eine ganz neue Phase im Neuen Testament. Gott handelt, er lenkt, er führt durch Träume. Nun aber hauptsächlich die Geschicke und die Geschichte der Mission. Rückgriff auf den Propheten Joel, Kapitel 3, Vers 1, auch das ein Abschnitt, ein Bibeltext, der bei Pfingsten eine Rolle spielt. Denn da heißt es: Und ich will meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Und wie ist es dann, als der Heilige Geist zu wirken beginnt, als sich Pfingsten umsetzt in die Gemeinde? Das fängt damit an, dass er sich Paulus als Werkzeug auserwählt, den haut vom Pferd bei Damaskus. Eigentlich wollte er die Christengemeinde verfolgen und er wird umgedreht, wird auf eine andere Spur gebracht, auf einen anderen Weg, er wird blind. Und dann hat er einen Traum, dass der Hananias zu ihm kommt, ihm die Hände auflegt, dass er wieder sehen kann. Und der Hananias wird ebenfalls vorbereitet. Auch mit ihm spricht Gott. Und er kann sich es überhaupt nicht erklären, dass er zu Saul gehen soll, der durch die Christen verfolgt, und soll ihn gesund machen, soll ihn wieder heilen, sehend machen. Das kann nur im Vertrauen auf Gott geschehen. Dass hier ein Erzfeind mit dem Verfolgten aufeinander zugeführt wird und daraus die gesamte christliche Missionsgeschichte entsteht. Wege Gottes im Traum offenbart. Schon vorher Petrus und Cornelius, auch hier wieder Träume, die aufeinander zuführen. Der Hauptmann Cornelius, eine Antenne für Gott hat er, hat sich mit dem jüdischen Glauben auseinandergesetzt. Gehört zur Besatzungsmacht in Israel. Er hat einen Traum, dass er Petrus holen soll, der in seinem Haus predigt. Und der Petrus wird darauf vorbereitet. Dreimal hat er den gleichen Traum. Dreimal, das heißt, das ist eine feste Sache, die Gott beschlossen hat. Das ist nicht nur so eine Eintagsfliege, sondern dreimal kommt ein Duft mit unreinen Speisen herunter und er bekommt den Befehl, iss, nimm das, was du unrein nennst. Und er weiß, das Evangelium, die Predigt von Jesus, die soll weiterlaufen über die Grenzen Israels hinaus, über seine Volksgenossen, zu den Heiden, die Unreinen sind. Missionsgeschichte. Paulus dann noch einmal, der Ruf nach Mazedonien, als er sich fragt, wie soll es denn weitergehen, als er in Kleinasien seine Missionsreise beendet hat, wo soll ich mich hinwenden? Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht, ein Mann aus Mazedonien stand da und bat, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Gott will, dass die Botschaft von Jesus nicht auf sein Volk Israel beschränkt bleibt, sondern dass Jesus als Heiler der ganzen Welt und aller Menschen bekannt gemacht wird. Und deshalb fällt er es auch so ein. Wenn das Evangelium in andere Kulturbereiche vordringt, dann hat Gott oft schon vorbereitend gewirkt. Und über die Zeit des Neuen Testamentes hinaus können wir die Linien weiterziehen in unsere Gegenwart, in unsere Zeit. Vor rund 150 Jahren kamen Missionare nach Afrika. Ein einheimischer Pastor aus Ostafrika erzählt, in den Usambara-Bergen Tansanias gab es einen Mann, der sich Kipoha Murungu nannte, die Schelle Gottes. Die Leute haben oft über ihn gelacht und ihn nicht für voll genommen, aber hat ihnen gesagt, dass Menschen mit einem weißen Körper kommen würden. Sie würden bei dem Wasserfall des Umba die Berge erscheinen und in ihren Lasten auch ein großes Schmetterling haben. Wenn diese Fremden den Schmetterling öffnen werden, gemeint war das Buch der Bibel, dann sollen die Menschen genau zuhören, was ihnen gesagt würde. Denn das seien Worte, die von Gott im Allerhöchsten kämen. Kibogo sagte, er habe dieses im Traum gesehen und er war sich ganz sicher, dass Gott ihn gesandt hatte. Mein Großvater, Koyonga, so der Erzähler weiter, war als junger Mann unter denen, die diese Prophezeiung hörten und genau darauf achteten, wie sich Dinge mit diesen Fremden entwickeln würden. Ein Blick in die Missionsgeschichte und in die Berichte von den ersten Bekehrungen und Gemeindegründungen zeigt, dass es in vielen Teilen Afrikas solche vorauslaufenden Propheten gab, die die Aufmerksamkeit für das Evangelium weckten. Gott betreibt seine Mission, er bereitet sie vor, er ist selber am Werk, wo scheinbar unüberwindbare Grenzen im Wege stehen. Da hat er seinen Plan und mit Träumen kann er Wege ebnen und vorbereiten. Und Gott tut das übrigens auch in unseren Tagen wieder in ganz großem Stil. Er bedient sich dabei weiter in der gleichen Mittel wie damals bei Cornelius und Petrus oder in Afrika. Ungefähr 25-30% der Bekehrungen und Konversionen in der islamischen Welt gehen auf einen Traum zurück. Ein Traum, in dem, wie bei Cornelius, eine weiße Gestalt erscheint. Das ist ganz interessant, das sind die gleichen Bilder. Viele Muslime, die Christen geworden sind, berichten, wie Jesus sie im Traum angesprochen habe und sie sofort wussten, dass die helle Gestalt Jesus ist, oftmals ohne, dass sie jemals vorher etwas über Jesus gelesen oder gewusst hätten. Erst jüngst ist ein Buch erschienen mit dem Titel Die Glaubenskriegerin, in dem Zakira Ahmad ihren Weg vom Islam zum christlichen Glauben beschreibt. Ich kämpfte um Allahs Aufmerksamkeit und fand Gottes liebevollen Blick, so der Untertitel. So deutet sie auch ihre Bekehrung durch Gottes unmittelbares Eingreifen schon in diesem Untertitel an. Die junge Pakistanierin bekommt von klein auf den Hass gegenüber Christen und Juden gelehrt. Sie steht kurz davor, in den Dschihad, in den gerechten Krieg für Allah einzutreten. Aber dann erscheint ihr Jesus in einem Traum. Sie findet sich auf einem Friedhof mit einem Mann wieder. Und dieser nennt sie Esther und seine Tochter. Er fordert sie auf, ihm nachzufolgen und sagt dann, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Kurz darauf kommt ihre kranke Mutter ins Krankenhaus. Dort trifft sie auf einen christlichen Arzt, mit dem sie über unterschiedliche Fragen zu Koran und Bibel sprechen kann. Sie wird neugierig auf seinen Glauben und fängt an, in der Bibel zu lesen. Ihr Leben ändert sich. Sie wird von einer wohlhabenden Muslima zur verfolgten, aber erlösten und frohen Christin. Und sie nennt sie nun Esther, wie sie es im Traum gehört hatte. Solche Beispiele ließen sich um ein Vielfaches vermehren und sie zeigen allesamt, dass sich das Erleben, das bei Paulus, bei Cornelius anfängt, dass diese blauen Gesichter sich auch weiterhin ereignen und dass sie sich vor allem in der christlichen Missionsgeschichte wiederfinden und sie in unseren Tagen auch ständig wiederholen. Ein paar Minuten habe ich noch, deshalb setze ich hier auch ein eigenes Erlebnis dazu. Mir ist Jesus auch schon im Traum begegnet. Das war eine Situation, wo ich sehr aufgewühlt war. Anfechtung, würde man es vielleicht nennen. Und da sah ich im Traum, wie eine Szene von außen, wie wenn ich in ein schwarzes Loch, in einen schwarzen Stuhl hineingezogen werde, und auf einmal war Jesus da, hat mich von hinten an der Schulter berührt. Ich bin dann aufgewacht, habe geschrien, Jesus, hilf mir. Im Traum habe ich überhaupt nicht geschrien. Da bin ich da in dieses dunkle Loch hingezogen worden. Und dann kam diese Berührung. Das ganz deutlich gesehen, weiße Gestalt. Bin aufgewacht, geschrien, meine Frau hat es gehört und hat eigentlich nur gesagt, na, ich bin ja froh, dass du weißt, wo man Hilfe bekommen hat. War sehr aufgeregt und dramatisch, diese Erscheinung. Aber mir war völlig klar, das war jetzt kein Traum, wo ich jetzt irgendwas verarbeitet habe oder so. Das war real. Ich habe Jesus von hinten sehen dürfen. Unser Glaube zielt auf die Erfüllung eines großen, von Gott geschenkten Traumes ab, der sich real erfüllen wird. Im Psalm 126 ist dieser reale Traum genannt, auf den unser Glaube hinzieht. Wenn der Herr die Gefangenen zu uns erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dieser Traum wird übrigens bei jeder Sabbatfeier erinnert. Mit diesem Psalm endet die Sabbatfeier am Freitagabend in der Familie. Am Sabbat ist jeder Jude ein freier Herr, ein König. Und da wird schon das Reich Gottes vorweggenommen. Das ist der Gedanke bei der Sabbatfeier. Und der Psalm 126, wenn viele andere Lieder gesungen worden sind, der fasst es noch einmal zusammen, diese Zielperspektive unseres Glaubens. Wenn der Herr die Gefangenen zu uns erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden, dann werden Träume wahr. Deshalb am Ende noch ein provokanter Satz. Wenn du willst, dass die von Gott geschenkten Träume wahr werden, dann wach auf und glaube. Vertraue deinem Herrn und Heiland Jesus, deinem Erlöser. Fortsetzung folgt.
Wir werden sein wie die Träumenden, wenn wir unserem Herrn begegnen. Ob im Traum oder einmal, wenn er wiederkommt. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Herr Jesus, das wollen wir gerne tun. Aufwachen und dir voll und ganz vertrauen, unserem ganzen Leben. Ob du zu uns redest durch Träume, zu uns redest durch dein Wort, wir wollen dir folgen, wollen auf dich hören und deine Wege gehen. Herr, und besonders brauchen wir deine Kraft und deinen Beistand, wenn wir schwierige Zeiten erleben, dunkle Zeiten, leidvolle Zeiten in unserem Leben. Dann hilf uns ganz fest, dir zu vertrauen, dass du den Plan hast. Dass du den Plan hast über diese schwere Zeit hinaus. Und Herr, wir danken dir für diese Zuversicht, die du hineingibst in unser Leben. Du kommst einmal wieder und holst uns zu dir. Und jetzt schon dürfen wir mit dir gehen, mit dir leben, in der Kraft deines Heiligen Geistes. Und so bitte ich dich um deinen Segen immer wieder. Was wären wir ohne deinen Segen in unserem Leben? Wir brauchen deinen Segen, deine Kraft, deinen Frieden, der auf unserem Leben ruht. Und so komme, Jesus, immer wieder neu hinein. Berühre uns neu durch dein Wort oder durch Träume. Und lass uns spüren, du bist mit uns, egal wie es um uns herum aussieht. Wir danken dir und geben dir die Ehre, Jesus Christus. Amen.
Amen.
Amen. Ich darf euch noch einladen zum Gebet für den Frankenwald. Machst du mal die Folie ran, ich habe die Daten nicht im Kopf. Genau, da haben wir das nächste im März, am 11., genau in einem Monat. Da sind wir in der Jesusgemeinde Frankenwald zu Gast. Gebet für unser Frankenwald. Wir treffen uns, ihr könnt euch mal, setzt euch mal hin. Wir treffen uns da gemeinsam zum Gebet, um für die Menschen und die Anliegen unserer Zeit zu beten. Am 11.3. 19.30 Uhr. Und dann das nächste Mal Bibellesen mit Gewinn ist dann im April. Nochmal die andere Seite von dem Flyer. Genau. 8. April ist das dann. Wieder hier vor Ort 19.30 Uhr. Zweiter Teil der Josef-Geschichte. Und dann schon eine Vorschau für den 15. März. Da haben wir wieder einen Ermutigungsgottesdienst im Rahmen der Evangelischen Allianz hier im Raum Neila. Mit dem gleichen Thema, steckt den Kopf nicht in den Sand, also das große Oberthema von diesen Ermutigungsgottesdiensten. Und da soll es darum gehen, durch diese Ermutigung, Jesus kommt. So ermuntert nun einander mit diesen Worten, Jesus kommt wieder. Und die Wiederkunft Jesu, die wollen wir uns vor Augen führen, damit wollen wir uns gegenseitig ermutigen, dass unser Herr wiederkommt. Herzliche Einladung, ihr könnt euch hier einen Flyer mitnehmen, dementsprechend auch andere noch mit einladen zu diesem Ermutigungsgottesdienst. Und jetzt wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. Hinten steht noch eine Box für eine freiwillige Spende. Ansonsten kommt gut nach Hause. Bis zum nächsten Mal. Amen.